Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Die Wien-Wahl hat zumindest kleinere Überraschungen gebracht, zum Beispiel, dass die ÖVP tatsächlich sogar noch hinter die Neos gerutscht ist. Die SPÖ ist klar Nummer eins geblieben. Die FPÖ hat sich verdreifacht, fast zumindest. Was aber dieses Wahlergebnis bedeutet, auch für den Bund, für die Parteien, das wollen wir im heutigen Montagsduell besprechen. Wie immer einerseits mit Robert Miesig, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied. Hallo.
Schönen guten Abend.
Hallo. Und andererseits Heimo Leposchitz, FPÖ-Berater.
Hallo.
Also das Erste, was man sagen muss, ist, die Wahlbeteiligung war eine Katastrophe. Also bei knapp über 60%, das war noch weniger als 2020. Damals waren es 65% und man muss dazu sagen, es war am Höhepunkt der zweiten Corona-Welle, wo die Leute Angst hatten, ins Wahllokal zu gehen. Also ich muss das dazu sagen, bevor wir über die Wahlresultate reden, wieso war das Interesse offenbar so gering, zu dieser Wahl zu gehen?
Naja, ich glaube, da gibt es mehrere Erklärungen dafür. Das Erste ist, die Polarisierung hilft immer bei der Wahlbeteiligung. Das heißt, im Jahr 2015, wo du diese Polarisierung stark hattest, SPÖ gegen FPÖ, da hattest du eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Jetzt haben alle gesagt, es ist eh irgendwie klar, wie es ausgeht. Ja. Das motiviert weder die SPÖ-Wähler besonders, weil also sie denken, wir haben eh schon gewonnen, noch die FPÖ-Wähler, wenn sie denken, es macht eh keinen großen Unterschied. Das bedeutet natürlich ein bisschen ein Abbrechen der Wahlbeteiligung. Ansonsten kann man spekulieren. Es kann natürlich auch sein, dass es ausreichend viele Wähler und Wählerinnen auch gibt, die irgendwo so generell verdrossen sind an der Politik und weder die Regierung jetzt so besonders toll finden, aber auch nicht die Opposition so prickelnd. Und sie denken, da bleibe ich lieber daheim. Also solche Wählerinnen und Wähler wird es auch geben. In welcher Größenordnung, das kann man natürlich schwer messen.
Auch an dich die Frage mit dieser wirklich signifikant niederen Wahlbeteiligung.
Also ich tue sie ungern, aber ich unterschreibe das von Robert völlig. Das stimmt sicher.
Also auch
mangelnde Polarisierung, Emotionalisierung. Ludwig wird eh Bürgermeister, die FPÖ wird eh gewinnen, wird Zweiter. Frage ist halt, wer Dritter wird. Ja, deswegen haben vielleicht die Neos ganz gut abgeschnitten und die Grünen, weil die ihre Partei in der Regierung haben wollten. Die ÖVP hat einfach alles falsch gemacht. Und das, was man vielleicht noch ergänzen kann, also die Taktik von Michael Ludwig, diesen Wahlkampf nicht auf Polarisierung zu machen, sondern alle einzuschläfern, scheint funktioniert zu haben, weil die SPÖ ihre Kohorten immer noch, das muss man wirklich sagen, Respekt, geschlossen anscheinend zur Wahl bekommt. Also das ist etwas, die 39% von Ludwig sind nicht schlecht, das muss man wirklich dazu sagen.
Die sind gut, aber dass sie geschlossen zur Wahl,
aber verglichen mit den anderen Parteien durchaus, und wenn nicht mobilisiert ist und du deine Leute mobilisieren kannst, warst du überproportional. Das ist einfach logisch, das ist ja auch hochprofessionell. Also wenn die SPÖ die letzten 5 Jahre die Stadt so geführt hätte wie den Wahlkampf, so professionell wird es besser sein.
Ein bisschen hat natürlich ein Wahlergebnis auch mit der Konkurrenz immer zu tun, egal wo es stattfindet. Aber im Großen und Ganzen hat natürlich Michael Ludwig weniger, und ich sage deswegen Michael Ludwig, weil die Wählerstromanalysen zeigen, dass sie auch Wähler von der ÖVP und von den Neos bekommen haben. Und das ist natürlich er, der in die Mitte ausgestrahlt hat. Er hat weniger verloren als so und so die drei Landeshauptleute, die 10%. Punkte verloren hatten, Mikl-Leitner, Haslauer und Kaiser. Mhm. Er hat aber jetzt sogar auch weniger verloren als Hans-Peter Doskozil. Das war, glaube ich, der Wiener SPÖ durchaus auch ein kleineres Anliegen, dass es der Fall ist. Wie erklärst du dir das?
Naja, ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Gründen.
Es
gibt eine ganze Reihe von Gründen. Also ich glaube, dass die Wienerinnen und Wiener durchaus wissen, was sie an der SPÖ haben. Und Wien, das Lebensgefühl und Wien, Spirit von Liberalität, aber auch ein bisschen nur nicht so arg, also auch ein bisschen bleiben, wo man ist und nicht so arg die Welt verändern, sozusagen mit progressiv, aber mit Maß und Ziel. Da ist die SPÖ, glaube ich, schon sehr identisch mit dem Wiener Lebensgefühl. Und darüber hinaus haben, glaube ich, viele Leute die Haltung, Ja, natürlich gibt es Probleme, aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden mit dem, wie diese Stadt geführt wird. Und die Probleme, die es gibt oder neu auftauchen, muss man halt lösen. Und wenn man die gelöst hat, wird es die nächsten kommen. Das weiß ja jeder. Ja? Also diese Vernünftigkeit dieser Haltung, quasi, was man auf der positiven Seite und was auf der negativen Seite der Bilanz, da sind die Leute, glaube ich, weitgehend zufrieden, und das konkurriert dann natürlich auch mit der Person des Bürgermeisters, diese besonnene Art und dieses Ausstrahlen durchaus ausgleichend zu sein. Das hat natürlich der SPÖ geholfen, quasi bei ihrem Wahlergebnis zu bleiben, was tatsächlich, da hast du recht, ja nicht so selbstverständlich ist heute, dass du mehr oder weniger dein Wahlergebnis hältst, -1% oder 1,5 vom letzten Mal. So, das ist die eine Geschichte. Überraschend finde ich eigentlich auch, wie gut die Grünen abgeschnitten haben, muss man auch dazu sagen. Ja, also angesichts dieser Anti-Grün-Haltung, die du überall heute auch medial so groß, also sozusagen während sie in den Ende der 10er Jahren so eigentlich die gesamten Diskurse auf ihrer Seite waren, hast du jetzt einen sehr stark anti-grünen Diskurs, und diese fast Halten des alten Ergebnisses, werden so 14,7% jetzt am Ende sein, ist eigentlich auch relativ sensationell. Also ich aus meiner Sicht, ja, muss auch dazu sagen, es kommt relativ selten vor, dass in der letzten Zeit, dass ein Wahlergebnis besser ausgeht, als ich es erwartet habe. Ich habe es eigentlich ein bisschen sozusagen enttäuschend aus meiner Sicht erwartet, und insofern, das kommt relativ selten vor, ist ein ganz schönes Gefühl, könnte man sich daran gewöhnen.
Also die Grünen finde ich ein wenig überraschend. Ich habe sogar kommentiert, dass sie wahrscheinlich, also 3 Tage vor der Wahl, dass sie besser abschneiden werden, als manche hoffen, weil bei niedriger Wahlbeteiligung traditionell Grünwähler diszipliniert sind. Dadurch, dass sie aus der Bundesregierung rausgeflogen sind, hatten sie sehr wohl ein Momentum in Wien, und natürlich gibt es auch eine starke mittlerweile Kernklientel der Grünen in Wien. Was vielleicht eine Spur überraschender war, sind die NEOS. Da hätte man eigentlich vermuten können, naja, die haben ihren Spitzenkandidaten in den Bund verloren, sind mit 2 Kandidatinnen aufgetreten, und normalerweise gewinnt der Seniorpartner in einer Regierung, wenn die Leute zufrieden sind. In dem Fall war es aber so, dass auch die NEOS dazu gewonnen haben und ÖVP kommen wir nachher, sogar die ÖVP überholt haben. Wie erklärst du dir das?
Ich erkläre es mir dadurch, dass Wien einfach mittlerweile, das muss man einfach sagen, im Wählerpublikum generell so ungefähr zu 2/3 70% links ist. So
70% unter, so. Mitte links, ja. Würde ich einmal
sagen. Mitte links, aber Mitte links, links. NEO sind ja nicht links, aber Mitte links, gesellschaftspolitisch
nicht
links.
Nicht jeder, der SPÖ und
aber NEO grundsätzlich, wenn wir schauen, sind mittlerweile.
Ich kenne ÖVP.
Das gestern war so ein bisschen verzerrt, weil ÖVP-Wähler, glaube ich, sehr stark zu Hause geblieben sind, weil ich hätte auch nicht gedacht, auch nicht gedacht, dass die einstellig werden, weil normalerweise gehen diese die Alten, die treuen Wähler in den Nobelbezirken, gehen dann schon mit zugedrückten Augen und zu kaltener Nasen, aber das hat gestern anscheinend überhaupt nicht mit dem Wahlkampf funktioniert. Also ich muss sagen, Wien ist ungefähr zu 2/3 links, und das teilt sich auf. Bei den Grünen ist bei den gleiche Erklärung wie bei den NEOS. Es ist nicht um den Bürgermeister gegangen, also wen hätte ich denn gern bei der SPÖ dabei? So, das hat anscheinend die NEOS.
Koalitionsfrage, meinst du?
Ja, die NEOS-Wähler motiviert, also wirklich auch taktisch zu wählen, und die Leute, die lieber Rot-Grün haben, haben dann eher auch zu den Grünen. Das hat sicher bei beiden Parteien 2-3% gebraucht, glaube ich. Also bei den Wählerströmen bin ich sehr skeptisch, weil wenn man geschaut hat, wie die Trendprognose teilweise daneben war, und die Wählerströme fußen ja auf der Trendprognose, sollte man sehr, sehr vorsichtig sein, sich diese Wählerströme anzuschauen und das maximal als kleinen Hinweis, wie es denn sein könnte, nehmen, was bei der SPÖ halt ist.
Nein, aber deswegen, ich kenne
das stimmt nicht, ich wusste nicht auf der Trendprognose, die haben ja dann,
oh
ja,
dann
die Sprengel- und Kretzel-Ergebnisse
drin echt
und vergleichen die mit dem letzten Mal, da kannst du ein bisschen mehr sehen.
Wahl, ja, aber trotzdem aufgrund der Wahl. Ich sage ja mal so, ich mache ja Wahlkämpfe, also Wählerströme unter 20.000 sind schon relativ viel Voodoo.
Nein, aber ich sage dazu, ich kenne selber Leute, die normalerweise zum Beispiel ÖVP wählen, und die gesagt haben, na, also diese ÖVP in Wien, das geht sich nicht aus, und der Ludwig ist vernünftig, und einer hat sogar gesagt, nicht ein Kommunist wie der Babler, also den kann man schon.
Aber wen haben sie dann gewählt, NEOS oder gar nicht?
den Ludwig.
Ah, die
deswegen
die
sage ich gerade, dass das fußt nicht so. Es gibt, die haben wirklich den Ludwig gewählt, okay, aus ihrer quasi Sicht. Und da, das ist quasi ich ein Sonderfall.
Dieser Kuchen, der teilt sich dann auf. Mhm. Die Leute wählen entweder noch Sympathie, der Ludwig hat ja ganz gute Werte, oder was sie persönlich wollen. Also das was betrifft dich selber, was willst du für dich haben, was für Richtung.
So.
Ich glaube, davon hat sich dieser 70% Kuchen aufgeteilt. Aber das ist einfach, man sieht ja bei den letzten Wahlen, wenn es jetzt nicht irgendeine Ausnahmeerscheinung wie Sebastian Kurz gibt, so, oder eine Ausnahmekrise wie Ibiza, so haben ÖVP und FPÖ in Wien mittlerweile um die 35%. So.
Oder mittlerweile
ja, nur 30.
Ja, ich sage ja, wäre Ausnahmefall jetzt diese ÖVP-Geschichte, das ist ja Katastrophe. Also die ÖVP
naja,
ist
aber
ja
dann, ihr hättet ja mehr dazu gewinnen können.
Ja, aber es sind bürgerliche, so Bussex etc., da holt die FPÖ nichts bei denen. Und dass die ÖVP einen reinen FPÖ-Wahlkampf hat, ist es war sehr schön, dass der Karl Mara der beste Wahlhelfer der FPÖ war, aber für die ÖVP war es tödlich.
Was ein Desaster. Wir kommen nach der Werbepause noch zur FPÖ und zur ÖVP, aber ich würde jetzt gerne in diesem Mitte-Links-Segment bleiben und da jetzt vielleicht nach links außen gehen, also, weil was auch überraschend war, sind eigentlich über 4% für die KPÖ. Das reicht zwar in Wien nicht für den Einzug, weil es hier die 5%-Hürde gibt, aber ich habe mir ein paar Bezirke angeschaut, wo sie sogar über 5% lagen. Und zwar eben
bei der Bezirksvertretungswahl oder im Bezirk für den Gemeinderat. Da muss man den Unterschied in dem Fall klar machen.
Ja. Das stimmt, aber so oder so, sie waren wirklich stärker und zwar nicht mit populären Spitzenkandidaten à la Dankl in Salzburg, wo es KPÖ Plus war und eigentlich niemand so recht gewusst hat, ist das nicht eher ein Grüner als ein KPÖler, sondern wirklich die KPÖ auf so einen Wert gekommen ist. Ist das jetzt ein Zeichen, dass die Teuerung in Teilen der Bevölkerung doch ein massiveres Problem ist? War das, weil die Bierpartei nicht mehr angetreten ist oder Leute, die quasi totalen Protest ausdrücken wollten und halt nicht FPÖ wählen wollten und dafür dann die KPÖ?
Bis zu einem gewissen Grad. Also ich glaube, wenn hätte KPÖ einen Wahlkampf gemacht, wäre sie drin, glaube ich.
Ja.
Also das muss man auch dazu sagen.
Das meine ich
also,
mit der
sie
Frage.
Sie hat weder einen Spitzenkandidaten, Spitzenkandidatin aufgestellt, die man irgendwie kannte. Und dann hat sie mit dieser Partei links oder dieser Gruppe, kann man finden, wie man will, aber eine Gruppe, die sozusagen besonders auf die Wogen-Themen setzt. Das ist das Gegenteil von dem, was Dankl und andere machen, die sozusagen alle Orchideen-Themen wegschieben und sich nur auf Wohnen und die soziale Frage konzentrieren. Diese zwei Dinge haben sicherlich der KPÖ erschwert, ihr Potenzial zu heben. Und sie haben 4,2% bekommen, aber auch unter den, sozusagen unter den Umständen, dass die Leute ja gewusst haben, man kann sich diesmal erlauben, weil es nicht darum geht, wer wird regieren oder ob die FPÖ vielleicht sozusagen die SPÖ stürzt, wie man das im Jahr 2015 vielleicht sogar noch
Fälschlicherweise
angenommen hat. Ja. Also das war ja heute dieses Mal alles klar. Die KPÖ hat deswegen sogar plakatiert. Ludwig will sie eh.
Also das war
das lustigste Wahlplakat überhaupt, das sie hingeschickt haben. So, unter diesen Bedingungen hat sie 4,2% bekommen. Ja. Also das kann auch wieder weniger werden, wenn es sozusagen quasi eine Lagerpolarisierung gibt. Und an sich ist es halt so, ja, also Städte werden heterogener, jetzt nicht nur im Sinne von Zuwanderung und Migration und so, sondern von der Lebenskultur der Menschen. Das ist ja der Sinn von Städte. Ja. Dadurch tut sich natürlich auch das Wählerpotenzial und das Parteienspektrum aufspalten. Ja. 4,2% finde ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so viel, wenn man es bedenkt, was für Potenzial wahrscheinlich da gewesen wäre.
Für Wien, für Österreich ist der Wert der KPÖ erstaunlich, weil er noch seit Jahrzehnten nicht einmal.
Ja, aber du musst dazu sagen, selbst in einer Stadt wie Innsbruck haben sie mit ähnlichen Bedingungen, nämlich auch nicht einer Führer, also einer bekannten Spitzenperson, 6,2% gemacht. Ja. Also da sind die 4,2% in Wien eher läppisch. Ja.
Weil in Innsbruck die SPÖ ganz anders verankert ist wie in Wien. Die Innsbrucker SPÖ ist eher, bis auf die neue Chefin, aber großer Kaffergleich mit der SPÖ Wien. Und ich glaube auch, dass das erstens Bierpartei hätte ihnen, ohne mit Bierpartei jetzt keine KPÖ geben.
Ja.
teilweise Protest. Man hat es gesehen, dass bei den Jungen sie überproportional stark, also gerade bei den Studenten, die muss man ja einrechnen.
Die wollen nicht die FPÖ wählen, aber die wollten auch nicht die etablierten Parteien wählen.
Also wirklich auch der Unterschied ist, dass normalerweise bei der Nationalratswahl FPÖ total viel bei den Jungen gehabt hat, österreichweit. In Wien ist anders. Mhm. Also Wien ist einfach ein anderes Biotop, das muss man anerkennen, das ist einfach so, das muss man auch respektieren. Also eher das studentische, urbane Publikum, dann, wo die KPÖ dann ein bisschen cooler ist, wie die alte SPÖ. Ne?
Mhm. Ja, das wird schon was für sich haben. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir über diese anderen 30% in Wien weiter, nämlich rund 20% für die Freiheitlichen und nicht einmal 10% für die Kanzlerpartei ÖVP. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell mit Robert Miesig und Heimo Leposchitz, also SPÖ-Fan gegen FPÖ-Fan oder links gegen rechts. Und jetzt kommen wir zum rechten Drittel oder Mitte rechts bis sehr weit rechten Drittel. Nämlich bei dieser Wien-Wahl hat sich ein Phänomen gezeigt, das wir natürlich auch von anderen europäischen oder sogar US-Städten kennen, dass Parteien wie die FPÖ im urbanen Bereich ihre Grenzen haben, ja. Also diese gläserne Decke. Hat dich das überrascht?
Naja, man hat ungefähr mit dem Ergebnis um 20% gerechnet. Weil
es ist ein bisschen weniger als bei der Nationalratswahl.
Ja, es ist ungefähr am Level der Nationalratswahl.
Aber also de facto
zwei, drei Zehntel. Also das ist also am Level der Nationalratswahl. Auf dem kann man natürlich aufbauen. Man darf nicht vergessen, die FPÖ ist von 7% gekommen. Natürlich haben auch teilweise Mittel und Abgeordnete etc., die vor Ort sind, ein bisschen gefehlt. Man sieht, dass es in den Bezirken wie Simmering, Donaustadt, Florisau sehr gut gelaufen ist. Also ich habe nie.
Aber konnte nicht.
Nein, ich habe bei jeder Diskussion gesagt, also das wäre ein Wunder und das damit war. Ich glaube, da wollte man einfach Polarisierung in den Bezirken da zusammenkriegen. Simmering hat es ein bisschen eine Chance gegeben, meiner Meinung nach in anderen Bezirken, meiner nicht. Simmering hat man ja auch, glaube ich, 36% zu 42 geschafft. Also das ist ein super Ergebnis, also über 20% plus. So, das ist schon lässig. Aber grundsätzlich. Nee.
Simmering war das letzte Mal nicht so schlecht.
Nein, also 28 kam auf Gemeindeebene meine ich jetzt. Also Bezirk ist ja. Da ist Bezirk ist glaube ich 10 dazu. Ja, da waren ja. Ungefähr ja, so in der, ungefähr 10 in der Gegend, weil der Paul Stadler das letzte Mal de facto auch der FPÖ die 7% gerettet hat mit dem Simmeringer Ergebnis, weil da hat es andere Bezirke gegeben. Das muss man ehrlicherweise sagen. Für die FPÖ ist das jetzt wieder, sie hat jetzt wieder Struktur, sie hat jetzt wieder Geld, sie hat den Zwarer von, das ist eigentlich das interne Ziel, was ist am Ergebnis der Nationalratswahl, trotz einer viel stärkeren SPÖ, das muss man auch sagen, also das ist kein Vergleich, der Ludwig ist ja anderer Gegner wie der Babler, das ist einfach so.
Aber Heimo, trotzdem, uns haben jetzt die ganze Zeit Herbert Kickl und Co. gesagt, die Menschen seien alle so unzufrieden mit der Dreierkoalition und dies und das und jenes. Da hätte doch mehr drinnen sein.
Also eine Verdreifachung ist. Also eine Verdreifachung ist schon also das Rekordplus, sowas hat es in Wien noch nie gegeben in diesem Plus.
Das stimmt, aber es hat auch noch keine Partei so viel verloren.
Ja, aber trotzdem, es ist ja wurscht. Also entschuldige,
ein Achtel der Wähler verlieren.
Ja, aber Robert, ich vergleiche ja alle die Ergebnisse vom Jonas und so irgendwo jetzt mit dem Ludwig. Das wäre andere Situationen. Sind andere Situationen, aber natürlich auch Verdreifachung ist super. Man hat doch gestern auch gesagt, es ist ein Zwischenschritt, man hat jetzt wieder aufgebaut, man baut wieder auf, man hat ja zusammengehalten, also jede andere Partei, die hunderte Mandate verliert, bezahlte Mandate, hätte angefangen zum Streiten, die Spitzenkandidaten ausgetauscht.
Da kommen wir gleich zu einer Partei, die das gerade tut.
Ich sage, da gibt es ein anderes Beispiel, die zeigt, wie blöd das ist und mit sowas man sich gar nichts gewinnt, man hat zusammengehalten, das war wirklich auch wirklich bewundernswert, wie trotz Personalkürzungen etc., die Leute alle zusammengehalten haben, kaum jemand abgesprungen ist und viele Leute geblieben sind. Und jetzt hat man halt wieder die Früchte geerntet und auf dem muss man aufbauen. Also Rom ist nicht an einem Tag erbaut worden und man einen Zwischenschritt. Der Dominik Knepp hat eine katastrophale Niederlage beim letzten Mal gehabt, hat diesmal einen wirklich sehr, sehr schönen, sensationellen Sieg. Also schauen wir mal, was beim nächsten Mal dann kommt. Also wir werden sehen, der Knepp ist ein guter Kandidat, hat es gut gemacht. Der Wahlkampf war meiner Meinung nach von allen Parteien, um mal was Positives zu sagen, ein relativ respektvoller. so wie die Nationalratswahl eigentlich auch war, wo alle Parteien, naja, schon, sie sind alle in den Diskussionen, bis auf Babler, Nehammer sind eigentlich alle sehr respektvoll miteinander oder normal umgegangen. Kritik muss erlaubt sein. Ich weiß, dass der Bürgermeister das anders sieht, wenn ihn irgendwer kritisiert, was nicht gewohnt ist, aber man hat keine Beschimpfungen.
Nein, mein Gesichtsausdruck hat sich nicht auf den Wien-Wahlkampf, sondern auf den Nationalratswahl.
Na, auch bei der Nationalratswahl war eigentlich sowohl von den Plakaten wie von den, es war ein normaler Wahlkampf. Also war bei weitem nicht irgendeine Schlacht wie 2015 in Wien, wo da wirklich man sieht die Schädel eigentlich. Ich finde das gar nicht so schlecht, aber natürlich ist dann das in der Wahlbeteiligung ein Unterschied und in der Mobilisierung dann teilweise auch ein Unterschied. Aber ich finde es nicht so schlecht, dass eigentlich, es waren eigentlich alles gute Kandidaten, respektable Kandidaten, die halbwegs normal mit sich umgegangen sind in den Diskussionen. Eine Kritik muss da erlauben und einmal pointierte Kritik muss auch drin sein, aber es ist ein normaler Umgang.
Kritik muss einmal grundsätzlich erlaubt sein, das müssen ein paar Leute noch lernen, aber grundsätzlich das stimmt. Jetzt ist es so, dass es faktisch richtig ist, die FPÖ hat enorme Zugewinne, egal ob sie jetzt 2015 bereits bei über 30% lag, proportional gesehen ist der Anstieg von 7 auf über 20 eine fast Verdreifachung. Das ist einfach so. Gleichzeitig sieht man natürlich den Unterschied und da ist Wien anders, so wie Paris anders ist oder Berlin anders ist oder London anders ist, dass natürlich in vielen Bundesländern die FPÖ in Wirklichkeit viel, viel stärker ist, in Wien aber eben soll sein zwischen 20 und vielleicht 25% Potenzial hat, aber offenbar nicht wirklich darüber hinaus. Oder glaubst du, dass die noch einmal über diese 30% kommen können? Und eine Zusatzfrage, weil mir das gestern jemand geschrieben hat, das stimmt schon, dass die FPÖ in Wien im Unterschied zu anderen Bundesländern hier nicht so stark wird. Aber zum Beispiel in Deutschland ist die AfD weit schwächer im urbanen Bereich und hätte in Hamburg nicht einmal 7%.
Also ja, gut, ich meine, Deutschland ist eine ganz andere Situation, auch von der Geschichte her. Ja.
Na, Hamburg ist aber von der Struktur relativ...
Der letzten 15, 20, 30 Jahre. Also Österreich hat sozusagen eine Geschichte, eine rechtspopulistische Geschichte, oder es sind mittlerweile 40 Jahre, weil Jörg Haider hat die FPÖ mit 86 übernommen und so etwas hat Deutschland natürlich nicht.
Entschuldigung, nur ein Einwurf, AfD ist jetzt stärkste Partei Umfragen, ganz knapp vor der CDU, aber trotzdem. Ne? Aber nicht in den Städten, also deswegen sage ich ja.
Dort sind sie deutlich stärker. Unter diesen 20.
Ich wollte nur sagen, also grundsätzlich, dass sie deutlich stärker.
Da ist das Ost-West-Gefälle.
Sozusagen, ich kann nicht sagen, was kommen wird in Zukunft. Ja? Aber was wir natürlich sehen, ist, dass es sozusagen für die FPÖ in den Städten und in Wien insbesondere es schwieriger wird, als es vor 30 oder 20 Jahren war. Also das soll man ja nicht ganz vergessen. Ja? Also sozusagen das, ihr Motor des Aufstiegs war früher in den Städten. Mhm. Ja? Insofern, ich lache ja ein bisschen, wenn die FPÖ sich so freut, dass sie sozusagen sich verdreifacht hat, verglichen mit 2020, wenn man die Wahlen von 1991 bis jetzt nimmt, 91, 95, 2002, dann hat die FPÖ lag 1991 schon besser als jetzt. Ja? Sie lag bei 22.
Ich würde sie nicht unterschätzen.
Sie lag bei 95. Ja, nur sozusagen, da würde ich sagen, das ist im absoluten Rahmen des Durchschnitts. Man kann fast sagen, wenn man sich die Lager so circa ausschaut, ja, seit 35 Jahren wählen wir, aber es tut sich eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Ja. Wir haben jetzt SPÖ, Grüne, KPÖ 60%, Neos haben 10%, sind 70% und der andere Teil hat 30%. Das ist eine leichte Verschiebung nach Mitte links, aber nicht so dramatisch und da sozusagen fast statisch. Ja. Insofern, man muss aber natürlich auch dazu sagen, die FPÖ hatte sicherlich von der Themenlage und auch vom medialen Rückenwind und von dem Kriminalität, Ausländerkriminalität, Anschläge, die Deutschland zwar sind, aber am anderen war auch in Villach, aber viele in Deutschland, aber das strahlt mega hinein. Da hatte sie eigentlich im Moment die allerbeste Themenlage und auch keine großen Skandale, wie zum Beispiel Ibiza und Knittelfeld, das waren ja die beiden Fälle, wo sie total abgestürzt ist und ist dabei trotzdem bei 20,4% hängen geblieben. So, und jetzt muss man auch noch dazu sagen, FPÖ und ÖVP zusammen haben 30% circa jetzt und die FPÖ 2015 hatte sogar mehr als ÖVP und FPÖ jetzt. Also das sind schon Verschiebungen, kann man sagen. Das liegt jetzt besonders an der Schwäche der ÖVP. Aber es ist schon
interessant. Aber entschuldige, 2015, weil immer das 2015-Beispiel kommt, da haben die Leute, das war schon eine Sondersituation, da haben die Leute einfach diese Tausenden, die über die Grenzen geströmt sind, auf den Straßen im Kopf gehabt. Und das war natürlich, das war wie für die Grünen Fukushima. So, das von den Wahlergebnissen, das ist eine Ausnahmesituation. Das ist schwer zu vergleichen. Also, und beim letzten Mal war natürlich die Kandidatur vom Strache noch dieser Streit. Der Strache hat nichts gerissen, aber
ja,
einfach
dem war ein Ausnahmefall, finde ich. Aber die anderen.
Und also 2015 und jetzt du kannst
2015 war auch ein Ausnahme,
weil das war noch Knittel. Ist, dass, sie schon, ja, dass die FPÖ schon in den 90er Jahren unter Jörg Haider
absolut.
Bei diesen 20% war.
Ich kann mich noch erinnern, wo man 2000 oder 2001 bei der Landtagswahl in Wien alle total beleidigt waren über 21%.
Absolut.
Jede Landesorganisation hätte diese 20% nachher mit Handkuss genommen
bis 2010. Bei News die Titelseite gemacht, so K.O. ist Jörg Haider, weil damals in Wien von 28 auf 20 runtergegangen
sind
bei der Regierungsbeteiligung.
Was man wirklich sagen muss, also diese Wahl hat zum Beispiel den Strach als Konkurrenten endgültig erledigt. Der war vorher schon tot, aber das ist jetzt... Also
naja,
aber
das war...
Ja, aber
der hat ja schon keine Rolle mehr.
Er hat ein bisschen noch demobilisiert, glaube ich, bei eigenen, die daheim geblieben sind, aber... Für eine halbe Million Investment, 1%, als derjenige, der immer mit 2015 genannt wird, das über 31 gemacht hat, so, dann ist das schon, es ist erledigt. Das ist beim nächsten Mal, wird das nicht mehr der Fall sein, weil einfach das Geld nicht mehr, keinen Kredit mehr kriegen wird bei diesen Dingen. Ich schätze ihn ja persönlich sehr, aber damit ist erledigt. Also ich sage nur, die Voraussetzungen ändern. Und in Wien ändert sich halt natürlich, das muss man sagen, und das ist etwas, worauf, das sage ich ja ganz ehrlich, die FPÖ. Die Demografie. Ja.
Aber darauf spielt die FPÖ ja eh schon die ganze Zeit mit.
Aber das ist natürlich. Das, ja, aber das, ja, das, ich sage mal, da bin ich skeptisch.
Aber das haben Sie gespielt.
Hat keiner offensiv gespielt und das war nicht geplant. Nein. Also ja, da ist der Kollege Lugner, den ich sehr schätze und ein lieber Freund von mir, es war als Auftrag der Lugner.
Nein, aber auch der Dominik Knepp stellt sich immer wieder hin und erklärt die guten Ausländer.
Das hat der Haider auch schon.
Ja,
nein, das ist ja vernünftig, ist
weil
ja richtig.
Auch gewusst hat, dass die Demografie sich...
Ja, aber das ist ja richtig so, das ist ja Grundeinstellung. So, wenn einer da ist, der sich anpasst und arbeitet und in Ordnung ist, was soll man gegen den haben? Das wäre ja absurd.
Nur, das ist ja lächerlich. Natürlich auch noch eine andere Demografie. Es kommen die Jüngeren und die in eine Großstadt wollen, aus den Bundesländern hierher. Das war immer schon so, aber ist jetzt noch mal stärker. Wien ist außerdem die jüngste Stadt, da spielt natürlich alles hinein.
Die Arbeiterschaft verschwindet.
Demografie spielt natürlich hinein.
Bei die aus den Bundesländern herkommen und teilweise, die du als progressiver ansehen würdest, trotzdem anders quasi andere Sympathien für die FPÖ haben als der durchschnittliche Wiener aus
jeder der EU. Einzelne vielleicht, du kannst das nicht auf jeden Einzelnen runterbrechen, aber im Durchschnitt sind es die jüngeren Leute, die auch offensichtlich einen Grund haben, aus der vielleicht engen Provinz in die Großstadt zu ziehen.
Ich meine, Leute wie dich,
Im Durchschnitt ist es natürlich eine demografische Veränderung, die auf jeden Fall für mehr Heterogenität sorgt. Und die werden nicht alle SPÖ, das ist eh klar. Manche wählen Grün, manche wählen Neos. Es differenziert alles auf, aber es hilft nicht automatisch
der FPÖ. Aber wenn du es ungefähr siehst, also ich bin wieder sehr, sehr skeptisch bei Wählerströmen, aber wenn du siehst, dass die SPÖ bei den Migranten erster Generation bei 54% liegt und zweiter Generation bei 50%, ist das natürlich eine Verschiebung. Das ist einfach so, das ist ganz klar. Und das ist natürlich massive Unterschiede zur autochthonen Bevölkerung. Das ist nichts Schlechtes, das ist nichts Böses.
Das stimmt, aber das ist der Stadtland.
Ja, aber ich sage, das ist ja einfach ein Fakt.
Noch viel überraschender ist, dass eine Partei wie die FPÖ, die es auf 20,4% schafft, unter den Menschen mit Migrationshintergrund, wenn die 18% hat, was nicht so weit davon entfernt ist.
Zweite Generation, ja.
Was nicht weit davon entfernt ist. Also ich meine...
Also spannend, ich habe das schon spannend gefunden, weil es hat eigentlich nie eine Umfrage gegeben, Wahlverhalten nach Migration, und das war jetzt in diesen Wählerströmen drinnen. Erste Generation FPÖ 14%, zweite Generation FPÖ 18%. Mhm. Das sind zum Beispiel die Marktstandler am Brunnenmarkt, die sagen, ich brauche die Tschetschenen, die Probleme morgen wirklich nicht, und die FPÖ ist die Einzige, die was dagegen sagt. So.
sind ja auch alle drinnen, sind ja die Serben drinnen, die Kroaten drinnen, die Montenegriner drinnen,
die Türken, die Syrer und so weiter. Also sind
insofern ist der Begriff, ich sage nur, der Begriff Migrationshintergrund ist auch ein bisschen wenig trennscharf.
SPÖ da massiv überproportional ist und durch diese Zuwanderung massiv gewinnt beim Wählerpotenzial.
Und die SPÖ das erkannt hat und versucht, ihn zumindest teilen, legitimerweise auch zu versuchen, weil da gibt es ja auch Leute, die eher zu Rechtspopulismus neigen oder ultrakonservativ sind.
Nicht umsonst betreut die SPÖ die AKP relativ stark.
Ich glaube, wir tun da viel zu viel hineininterpretieren. Also, es gibt
wenn man sich die Vorzugsstimme der türkischen Kandidaten bei den letzten Landtagswahlen angeschaut hat.
Wenn ich mir anschaue, sozusagen ein türkischer Unternehmer in Favoriten, der im Räumerplatz ein Lokal aufgemacht hat, und dann hast du quasi sozusagen natürlich die Drogenkriminalität, am Räumerplatz.
Und
die Drogenkriminalität am Räumerplatz, und der denkt sich, okay, das tut auch meine Geschäftsaussichten einschränken, dann wählt der unter Umständen die FPÖ. Das hat nichts mit konservativ oder nicht konservativ zu tun, das ist einfach eine sehr pragmatische Entscheidung.
Das stimmt, aber teilweise hat es natürlich auch mit einem konservativen Weltbild zu tun, die zum Beispiel mit Wokismus oder mit den Wiener Festwochen wenig anfangen können.
Ehrlich,
und dann
glaubst du, dass einen Stahlarbeiter oder einen Straßenstandler oder einen türkischen Geschäftsmann die Besessenheit der FPÖ mit gegen Woke eine Bedeutung hat? Entschuldigung, der beschäftigt sich doch nicht mit diesem Quatsch. Ja?
Doch, auch die Leute haben
einen ganz normalen Hausverstand. Nur die Leute, die besessen sind, damit, dass es das Woke gibt, das man bekämpfen muss. Ja? Also das ist wirklich ein Elitenphänomen, nämlich das Elitenphänomen von 10 FPÖ-Politikern und der ÖVP.
Also das nennt sich Hausverstand, also das würde ich nicht unterschätzen.
Ja, es glaubt ihr, dass sie damit punktet.
Ich glaube, wir sind die FPÖ-stärkste Partei österreichweit. In österreichweit. Es gibt nicht nur Wien, ne? Auch wenn du als Wiener nur Wien siehst.
Jetzt reden wir mal über Wien.
Ich sehe als Wienerin nicht nur Wien. Ich weiß nur, dass die Bundesländer teilweise Wien nicht verstehen und Wien teilweise die Bundesländer nicht richtig versteht. Aber das ist ein altes Phänomen. Ich möchte zu einer anderen Partei kommen, die möglicherweise weder Wien versteht, noch vielleicht die FPÖ-Wähler, nämlich die ÖVP. Die ÖVP hat in Wien ja voll auf einen, du hast es vorher schon angedeutet, eigentlich auf einen Zuwanderungsasyl, keine Ahnung, Sicherheitswahlkampf gesetzt.
Großartige Wahlhilfe.
Hat auch grandios abgeschnitten. Sie sind hinter die Neos gerutscht und haben nicht einmal die Zweistelligkeit halten können. Jetzt streiten die auch noch, also das ist im Gang, während wir diese Sendung aufsenden, um die Parteiführung in Wien. Also Fakt ist einfach nur, dass Karl Mara, der Spitzenkandidat, weg ist und dass wahrscheinlich der Bezirksobmann von Wien innerer Stadt Fiegel übernehmen soll. Aber was bedeutet das für eine Partei wie die ÖVP, wenn sie in Wien unter 10% rutscht?
Erstens sind wir finanziell katastrophal, zweitens sind wir für die Motivation katastrophal. Ich meine, die Wiener ÖVP war ja schon unter dem Manfred Juratzka einstellig und hat sich dann nur in diesem Kurzeffekt durch das FPÖ-Desaster über 20 mit dem Gernot Blümel, das war eigentlich auch eher Zufall, das Wahlergebnis, das muss man ja sagen, das war jetzt kein großer Dank. Und die haben halt versucht, die Strategie verstehe ich schon, ein paar von den Wählern vom letzten Mal nicht an die FPÖ zu verlieren und sagen, mit 12-13% sind wir wahrscheinlich in der Regierung und dann ist eh wurscht. So, das war die Strategie, die man nachvollziehen kann, dass man dann aber die gesamten Bürgerlichen nicht betreut. So. Die treuen Wähler, die immer gegangen sind,
die es
in Wien noch am ehesten geht, ist einfach strategisch voll dämlich. Also man kann das eine schon spielen, dann muss das andere aber auch spielen, das andere nicht übertreiben, mehr wie die Freiheitlichen. Also ich hab so einen Wahltest gemacht, wo man ist, und die ÖVP ist wirklich in diesem Wahltest mit dem Antworten, ich glaube beim Standard war das, rechter gewesen wie die FPÖ. So. Das ist deppert. So, weil da gibt es kein Marketing. Das war ziemlich gleich aufeinander. Das musste sich doch irgendwer überlegen bei dem Ganzen. Natürlich tun sie sich schwer mit der Bundesregierung. Natürlich tun sie sich schwer auch mit Wirtschaftskompetenz und Budget. Ich sage, wir sanieren die Wirtschaft und Budget ist als ÖVP ein bisschen schwieriger, einen Wahlkampf zu machen. Also die Kompetenz, da lacht ja jeder aus in jeder Diskussion. Ich sage, schaut mal in den Bund mit eurer 10. Budgetversion, EU-Defizitverfahren etc. So, das ist natürlich eine schwierige Herausforderung, und man sieht ja, sie haben ja drei Bezirksvorsteher gerettet. Also man kann mit Persönlichkeiten schon auch noch was erreichen. Ja. Zum Beispiel der Daniel Resch, der jetzt gegen den Markus Fiegel antreten
das
soll.
Der Bezirksobmann von Wien-Döbling.
Wien-Döbling und hat den Bezirksvorsteher gerettet gegen eine nicht so schlechte SPÖ dort. Und der Fiegel hat den ersten Bezirk gemacht. Also eigentlich zwei erfolgreiche Leute, dass sich die letzten zwei erfolgreichen dann noch versuchen, im Hintergrund mit Gruppen zu bekriegen. Da fragt man sich ja wirklich, was ist mit
euch?
Ist ja völlig selten dämlich, Entschuldige.
Ja, muss man leider so ausdrücken. Kommen wir weg von der Mini-Partei, kommen wir zur nächsten Koalition in Wien zum Abschluss. Jetzt ist der Wiener Bürgermeister Ludwig in der Situation, wo er sich eigentlich eine Koalition mit jedem aussuchen kann. Aber fast alle gehen davon aus, dass es einfach wieder rot-pink wird. Mhm. Du?
Ja, ich gehe auch davon aus. Machtpolitisch ist es natürlich auch, auch für die Zukunft gesehen, wenn man sich jetzt quasi diese besonnene Kraft in der Mitte, die keine großen Wellen schlägt, natürlich besser so eine Koalition zu bilden, dass du eine Mitte-Links-Koalition hast und dann hast du eine linke Opposition von den Grünen und eine rechte Opposition von der FPÖ. Das ist natürlich einfacher, als wenn du eine Linkskoalition bildest, die dann von der ÖVP und von den Neos und von der FPÖ jeweils von der gleichen Seite angegriffen wird. Abgesehen noch von anderen machtpolitischen Kalkülen, was den Bund betrifft und so weiter und so fort. Da kann man sich natürlich vieles überlegen. Da wäre ja auch eine Koalition mit der ÖVP denkbar machtpolitisch, wo man sagt, man hilft der ÖVP ein bisschen auf die Beine, weil das kann einen Sinn haben, um der FPÖ wieder ein bisschen in anderen Bereichen was abzugraben, aber da sind wir jetzt schon ein bisschen im Politmikado. Ja? Ich gehe davon aus, dass er mit den Neos koaliert.
Du, ganz kurze Antwort.
Ich hätte bis vor 3 Monaten auf SPÖ-ÖVP gewettet, bin jetzt auch bei SPÖ und Neos, weil es einfach die billigste Variante ist und die ÖVP sich selber in die Luft sprengt. Das sind ja wie die Gallier bei Asterix, die sich versenken angesichts des Erfolges. So, das funktioniert nicht. Also das ist
die einen Frage. Erfolg haben sie schon gehabt. Sie liegen noch vor der KPÖ. Und damit danke Heimo Leposchitz, danke Robert Miesig, Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und sind dann gleich wieder da.